Ein Business, das läuft. Ist das nicht das, was alle Selbstständigen und Unternehmer wollen? Neue Kunden, mehr Umsatz und vor allem mehr Einkommen. Und das fast wie von selbst. In diesem Podcast erfährst du wöchentlich praktisch umsetzbare Tipps und Strategien, mit denen du dein Geschäft verwandelst. Und zwar in ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute wieder eine sehr spezielle Folge, weil ich habe einen Interviewgast, was ja allenthalben bei mir mal der Fall ist. Und wenn, dann sind das immer sehr besondere Menschen. Heute freue ich mich, den Alex Krunitsch hier dabei zu haben, seines Zeichens Herausgeber und Gründer vom Business Bestseller Verlag. Da haben wir uns auch ursprünglich kennengelernt über eins meiner früheren Bücher. Und auch, und das wird das Thema heute sein, FBA, Amazon FBA Experte. Dazu werden wir jetzt, ich sag mal, so lange reden, wie es uns Spaß macht und wie spannend bleibt. Und gebe das Wort gleich weiter an den Alex, der kann sicher noch deutlich Besseres und mehr zu sich sagen. Alex, herzlich willkommen.
Ja, danke Roman für die Einladung. Ja, du hast eh schon das Wichtigste gesagt, Business Bestseller ist mein Baby. Ich habe 1989 das größte deutschsprachige Wirtschaftsbuchmagazin gegründet. Und unsere Business Bestseller Summaries, achtseitige Zusammenfassungen von Wirtschaftsbüchern, sind da unser Hauptprodukt jetzt auch bereits seit über 20 Jahren. Und in der Eigenschaft als Herausgeber vom Business Bestseller habe ich auch Amazon von Tag 1 an mitverfolgt, was ja das heutige Thema sein wird. Also viele Jüngere, die dir zuhören, die werden ja nicht mehr wissen, dass Amazon einmal ein reiner Online-Buchladen war. Von Jeff Bezos 1994 gegründet, hat Amazon 1995 online das erste Buch verkauft übers Internet. Da war ich schon 6 Jahre lang Herausgeber dieses Wirtschaftsbuchmagazins, also deshalb Amazon aus beruflichen Gründen von Tag 1 an mitverfolgt. Aber über das, dass wir heute reden werden, das habe ich tatsächlich erst vor 10 Jahren oder jetzt schon vor 10 Jahren in England über einen Schulfreund entdeckt und auch schon 10 Jahre jetzt oder mit einer Gruppe dann im deutschsprachigen Raum umgesetzt. Und da werden wir heute uns ein bisschen vertiefen.
Genau, das werden wir. Wobei ich jetzt gerade spontan eine Idee habe. Wir sollten irgendwann einmal einen zweiten Podcast machen, wo wir dann über Businessbücher sprechen. Eigentlich sehr naheliegend, weil du bist...
Gern.
Ich bin ein Buchmensch, aber okay. Das Thema heute machen wir wann anders. So, ja, Amazon FBA. Was spannend ist, fangen wir beim ganz Großen an. Amazon, ja, ursprünglich als Buchladen gegründet, wenn man der Biografie trauen kann, also Online-Buchladen von Jeff Bezos, dann so typischerweise irgendwie aus dem Wohnzimmer und so heraus. Viele Leute wissen ja gar nicht, was durchaus verständlich ist, wie groß und in welchen Bereichen Amazon tatsächlich heutzutage ist und wo auch das Wachstum herkommt. Und vielen ist es nicht bekannt, dass auf Amazon extrem viele kleinere, mittlere, größere Händler ihren eigenen Shop haben. Hast du eine Idee, so Verhältnis Amazon eigenes Business und quasi das Händlerbusiness, wie sich das grob verhält?
Ja, da gibt's mittlerweile ja sogar aus der Hand auch von Jeff Bezos aus seinen Aktionärsbriefen noch, wie er CEO war, Zahlen dazu, die sehr spannend sind, die viele Leute tatsächlich überhaupt nicht wissen. Also eine spannende Zahl, die überhaupt Amazon aus meiner Sicht für viele interessant macht, sich damit zu beschäftigen, ist, weil dort die Kunden sind. Also Amazon hat geschätzt 300 Millionen aktive Käufer. Aber was wir mittlerweile wissen aus einem Aktionärsbrief von Jeff Bezos aus 2021 bereits, wo er diese Zahl genannt hat, damals bereits über 200 Millionen Prime-Kunden. Also Prime-Member von Amazon, die was dafür bezahlen, nicht nur um die Videobibliothek etc. zu nutzen, sondern auch mehrmals am Tag, wenn sie es wollen, versandkostenfrei einkaufen zu können. Also über 200 Millionen Menschen, für die Amazon der erste Anlaufpartner im Internet ist, wenn sie online shoppen gehen. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, die du richtigerweise auch erwähnt hast, die viele nicht wissen, ist, auch da gibt's eine Zahl, die letzte offizielle Zahl von Amazon war 58%, also auch schon 2 Jahre her, also kann man sagen 60 oder mehr Prozent aller Produkte, die auf Amazon verkauft werden, werden nicht von Amazon verkauft, sondern von Dritten. Und du hast gesagt, viele davon sind wirklich kleine, mittlere Unternehmen, vielfach auch Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer. Theoretisch gibt es auch Privatpersonen. Und auch da wissen wir aus demselben Aktionärsbrief, wo Jeff Bezos diese Zahl mit den 200 Millionen Prime-Mitgliedern genannt hat, damals 1,9 Millionen solcher Verkäufer, viele davon kleine und mittlere Unternehmen, die auf Amazon einen Shop, ein E-Commerce-Standbein haben.
Ja, das finde ich insofern auch besonders spannend, weil es ja wie bei allen großen Marken und Unternehmen Vorbehalte gibt gegen Amazon. Ja, es gibt Leute, die sagen, auf Amazon kaufe ich nicht ein, weil sind die bösen Großen und so. Darf man ja nicht vergessen, du kannst ja auf Amazon einkaufen und bei einem ganz netten Kleinen dort einkaufen. Und die Chancen stehen gar nicht schlecht, wie man sieht, ne? Wenn 60%.
Absolut.
Ja.
Absolut. Und man muss natürlich sagen, oder, dass da die Jahre der Pandemie hier einen wahnsinnigen Wachstumsschub für Amazon bedeutet haben, weil dort natürlich Menschen ein Amazon-Konto eröffnet haben, die vermutlich in den nächsten 3 oder 5 Jahren sonst keines eröffnet hätten, weil es einfach keine andere Möglichkeit gegeben hat, hier doch mit einer gewissen Liefersicherheit, aber vor allem von der Auswahl her auch Produkte einkaufen zu können, die dann nach Hause zugestellt werden. Und viele von denen, trotz der Vorbehalte, die immer noch da sind, haben jetzt ein Amazon-Konto, können jetzt mit einem Klick einkaufen und nutzen es auch weiter. Also das hat einen enormen Schub bedeutet.
Ja, absolut. Und wie du schon sagst, Amazon hat halt für alle, die Handel treiben in irgendeiner Form, einen riesigen Vorteil. Das ist einfach ein riesiger Marktplatz mit unglaublich vielen Menschen, die sich da rumtreiben, um etwas zu kaufen. So, also so gesehen, für alle, auch für alle Unternehmen und Selbstständigen, die sagen, ja, Amazon und so und böse und schlecht und so. Naja, mag emotional sein, aber wenn ich betriebswirtschaftliche Vernunft walten lasse, dann sollte ich mir diesen Marktplatz definitiv genauer anschauen, ob der für mein Business taugt. Ja. So.
Ganz genau, zumindest anschauen. Also jedes Ding hat immer zwei Seiten. Du kennst meinen Spruch, die Langfassung lautet, jedes Ding hat immer mindestens zwei Seiten. Auch da können wir gern drüber reden. Überall, wo es einen Vorteil gibt, gibt es immer auch einen Nachteil. Was aber jemand als Vor- oder Nachteil sieht, ist sehr individuell. Und man muss es eben gegeneinander abwägen, aber zumindest anschauen, und das wäre vielleicht eine Zielsetzung für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ein bisschen sensibilisiert zu werden, sich damit einmal auseinanderzusetzen, kann sehr lohnend sein.
Genau. Und das, was wir jetzt dann gleich, wo wir gleich in die Tiefe einsteigen werden, mehr Amazon FBA, ist ja nicht, hat ja nicht nur Potenzial für ein komplett neues, nebenher anderes, wie auch gesagt, Standbeingeschäft, sondern all diejenigen und euch, die physische Produkte verkaufen in irgendeiner Form, die sollten sich diese Folge ganz besonders genau anhören, weil wenn ich jetzt Blumenhändler bin und Blumenhändler haben typischerweise auch irgendwelche Töpfe und Dekoartikel und solche Sachen, dann wäre das schon Überlegung wert zu sagen, naja, das habe ich ohnehin schon, ich habe meinen Lieferanten, ich habe mein Lager, warum nicht auch Amazon hier nützen? Also auch für alle traditionellen Geschäftsbetreiber, die fernab von so Themen wie Coaching und so sind, spannendes Thema. Bevor wir einsteigen in die Amazon FBA, vielleicht kurz zwei Sachen auseinander glauben. Ich selber kenne beide Geschäftsmodelle, es gibt noch mehr, aber beide Geschäftsmodelle, nämlich FBA und KDP. Ich selber bin sehr, sehr tief in Amazon KDP drinnen, Kindle Direct Publishing. Das ist die Buchverlags- und Vertriebsschiene, wo, um es einfach zu sagen, wo Amazon die Bücher fabriziert und fakturiert. Das heißt, ich habe keine Bücher hier physisch, nur ein paar für mich, die ich irgendwie verschicke oder sowas in der Art. Amazon FBA, wo wir heute sprechen, da geht es um physische Produkte, die typischerweise, aber das wird uns Alex genauer erklären, quasi bei Amazon eingeliefert werden, nicht müssen. Kommen wir noch dazu, aber bei Amazon eingeliefert werden. Das kann sein, was ein Kugelschreiber, Brillen, ein Buch, ein Bierkrug oder auch Kleidung, also irgendwie schlichtweg alles, was sich irgendwo verpacken lässt. So, Amazon FBA. Kannst du für die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht so einen kurzen Überblick geben für diejenigen, die das nicht kennen, was das genauer ist?
Ja, also vor allem vielleicht, weil dieses Schlagwort ja die letzten Jahre wirklich durch auch die sozialen Medien und auch durch die Printmedien, durch die generelle Landschaft hier geistert, vielleicht die wichtigste Botschaft zuerst. Amazon FBA ist kein Geschäftsmodell. sondern Amazon FBA ist aus meiner Sicht nur, aber das ist sehr spannend, ein Vertriebsweg. Also FBA, die Abkürzung für Fulfillment bei Amazon. Im Deutschen heißt dieses Programm offiziell bei Amazon Versand durch Amazon. Wobei eben, wenn jemand FBA nutzt, also dieses und Anführungszeichen Profi-Verkäufer-Programm auf Amazon, dann übernimmt Amazon nicht nur den Versand der Produkte, sondern wie du es gesagt hast, auch die Einlagerung, Logistikdienstleistungen. Man kann hier Amazons Webseite, Amazons Fulfillment Center, Amazons Mitarbeiter, auch Amazons Support, also auch den First-Level-Customer-Support, die erste Kontaktstelle für den Kunden zu Amazon auslagern, wenn wir mit Amazon FBA Produkte über Amazon verkaufen, die aus einem Amazon-Lager verschickt werden und das Produkt kommt nicht an oder es wird versehentlich was Falsches verpackt, dann ruft der Kunde, der Amazon-Kunde nicht bei mir an oder bei jemand an, der FBA benutzt, sondern ruft bei Amazon an und ein Amazon-Mitarbeiter kümmert sich um die Ersatzlieferung oder sagt, sie können es behalten, wir schicken ihnen trotzdem noch was Neues mit dazu. Also dieses Fulfillment ist deutlich mehr, aber es ist nur ein Vertriebsweg. Und Amazon FBA, diesen Vertriebsweg, gibt es jetzt seit 2006. Den nutzen sehr, sehr viele, weil eben hier durch die Auslagerung der Abwicklung zu Amazon es möglich ist, das, was ich immer sage, was im E-Commerce sehr teuer ist, sehr ressourcenintensiv ist, viel Kopfweh verursacht. Die ganze Logistik, das alles sehr kostenintensiv, sehr mitarbeiterintensiv, die sichere Verwaltung der Kreditkartendaten der Kunden, das Warenwirtschaftssystem etc. etc., weil man das zu Amazon auslagern kann. Und für jemanden, der es nicht weiß, zu einer sensationellen Flatrate, also zu einer Basisrate von 39 Euro im Monat, für 39 Euro im Monat kann man dieses Programm nutzen und Amazon kümmert sich über diese ganzen Angelegenheiten. Das nützen viele, aber das allein ist weder ein Geschäftsmodell, noch ist es ein Erfolgsrezept. Also das, was häufig hier von ganz vielen verwechselt wird, ist zu sagen, Amazon FBA und dann fließen die Millionen. Also da können schon Millionen Umsätze auch fließen auch tatsächlich. Aber das allein ist nicht ein Erfolgsrezept. Und auch das, wo wir uns kennengelernt haben, mein Zugang dazu in unserer Gruppe und mit unserer Strategie, die wir damals aus den USA als erst im deutschen Sprachraum nicht angewendet, aber bekannt gemacht haben, 2014, 2015, ist die andere Art und Weise, wie wir Amazon und auch wie wir in dem Fall FBA nutzen, da liegt der strategische Wert dieses Geschäftsmodells drin, und da können wir vielleicht später noch einmal drüber reden, aber Amazon FBA ist im Prinzip Abwicklung von E-Commerce im Profi-Verkäufer-Programm, mit dem Amazon dir einen sehr, sehr niederschwelligen, auch kostengünstigen Einstieg ins E-Commerce-Business ermöglicht, indem du diese Systeme, diese ganzen Leistungen, die Amazon mit Milliarden, auch mit Milliarden Verlusten über Jahre aufgebaut hast, nützen können.
Ja, das heißt, einfach gesagt, man kann, wenn man das möchte, mit dem Computer von irgendwo sein Business Amazon oder diese Vertriebswege über Amazon betreiben.
Absolut. Es ist eines der richtig groß skalierbaren Geschäftsmodelle, die ein Höchstmaß an zeitlicher und örtlicher Freiheit erlauben. Du kannst wirklich von fast überall auf der Welt so ein Amazon-Business aufbauen und steuern. Und auch sehr weit skalieren, ohne hier Mitarbeiter aufbauen zu müssen, eigene Lager betreiben zu müssen etc., weil diese Skalierung bei Amazon stattfindet oder outgesourced werden kann.
Genau. Gibt es einen Trend, du hast selber gesagt, es sind wie die Schwammerl, sind die Amazon FBA, was weiß ich, Experten und YouTube-Kanäle und Kurse und so weiter und so fort aus dem Boden gesprossen die letzten Jahre. Ich beobachte das ja auf sozialen Medien sehr stark, teilweise sehr inflationär. Gibt es einen Trend? Wird es noch mehr? Ist wieder ein Abnehmen oder schau mal?
Es ist im Grunde genommen so wie überall. Also wenn irgendwo Chancen sich auftun und die sich dann auch tatsächlich realisieren lassen und nachhaltig sind, dann gibt es natürlich eine Fülle von Trittbrettfahrern und Leuten, die sich da draufsetzen. Mein Zugang dazu war, du hast mich zwar als Amazon FW-Experten hier vorgestellt, aber es gibt keine Visitenkarte, auch keine Webseite, wo ich das irgendwie so bezeichne. Ich verstehe mich als Amazon-Unternehmer. Und so hat auch unsere Gruppe geheißen, die ich damals gegründet habe, 2015, als erste im deutschen Sprachraum, die sich mit dieser Strategie beschäftigt hat, aus dem Bedürfnis heraus, hier Mitstreiter, Gleichgesinnte zu suchen im deutschen Sprachraum in Europa, die mit mir diese Strategie testen und umsetzen, die ich eben in den USA kennengelernt habe. 2013 ist es erst in den USA aufgetaucht, 2014, 1,5 Jahre lang habe ich das selber in den USA über eine Gruppe meines Schulfreunds in England hier umgesetzt. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nicht im Deutschen, wo ich jetzt schon auch deutlich über 20 Jahre Unternehmer bin, neben meinem Jurastudium eine Universitätslehrung für Exportkaufleute absolviert habe, sehr praxisbezogen, der im Grunde genommen auch die Kehrseite des Imports ist. Also auch da werden wir vielleicht drüber reden, weil ja viele dieses Geschäftsmodell auch verkürzt damit charakterisieren, man kauft irgendwas billig in China ein und verkauft es teuer auf Amazon, was ja überhaupt nicht der Fall oder der Kern dieses Geschäftsmodells ist. Also sehr viele erfolgreich in meiner Gruppe, auch der Stefan, den du kennst, mit dem ich unsere Mastermind-Gruppe leite, der hat mit Produkten aus Österreich gestartet, der mit Produkten ums Eck gestartet. Also ich sehe dieses Geschäftsmodell gerade für uns Österreicherinnen und Österreicher auch als Exportoffensive, weil du hier auch von einem kleinen Land hier sehr schnell in große Länder verkaufen kannst, europaweit, weltweit verkaufen kannst. Und auch das wissen viele nicht. Amazon.de ist mit Abstand, also Deutschland, Amazon.de ist mit Abstand der größte Auslandsmarkt von Amazon nach dem Heimmarkt, nach den USA. Also Amazon.de weit vor dem Vereinigten Königreich, weit vor Japan, das die nächsten sind. Also hier, wenn du auf Amazon.de startest und wir sind hier mittendrin, wir sitzen direkt an der Quelle praktisch, verkaufst du am zweitstärksten Markt von Amazon weltweit.
Hm, cool. Da vielleicht gleich zwei Sachen. Wen das mehr interessiert, weil du immer wieder von deiner Gruppe, vom Amazon-Unternehmen sprichst. Mhm. Wir werden einen Link zu weiterführenden Infos dann auch in die Shownotes stellen. Das ist eine. Und das zweite, was mir gerade eingefallen ist, all diejenigen von euch, die ein produzierendes Gewerbe betreiben, irgendwas herstellen, was auch immer, was sich nicht unbedingt nur kann auf B2B sein, aber auch B2C vielleicht irgendwie verkaufen lässt, schaut euch diesen Vertriebsweg an. Ist durchaus spannend. Einfach gesagt, man, korrigiere mich, wenn ich ganz daneben liege, man braucht ein Produkt dafür, ein passendes Produkt, was immer das ist. Das kann kommen aus China, aus Usbekistan, aus Österreich, aus Italien oder sonst woher.
Das kann auch aus deiner Garage oder Werkstatt.
Also sogar sagen, aus der eigenen Werkstatt.
Herstellen, genau.
Ganz egal. Das Produkt sollte sich irgendwie dafür eignen, es zu verschicken, fertig zu bauen und zu verschicken. Klar, ich habe letztens mit einem Unternehmer zu tun gehabt, der baut Outdoor, also sehr exklusive Outdoor-Dampfbäder, also super toll exklusiv, also sowas nicht, weil es wird zusammengebaut vor Ort und Mauerarbeiten und so. Aber alles, was sich irgendwo was fertig ist, was man verschicken kann, eignet sich dafür von ganz klein bis, letztens habe ich Schnürsenkel gekauft mal, also ganz klein bis ganz groß, geht da alles Mögliche. Und liefert das dann bei Amazon ein und Amazon bewirbt es dort und Amazon macht, wie du schon erwähnt hast, quasi den logistischen, administrativen etc. Rest, mal ganz einfach gesagt.
Sehr verkürzt formuliert, genauso ist es. Wobei eben auch hier für FBA natürlich die Voraussetzung ist, dass du das Produkt fertig hast, einliefern kannst zu Amazon und Amazon das so aus dem Regal nehmen kann und wenn es jemand kauft, verschicken kann. Aber strategieabhängig, deshalb habe ich eben davor gesagt, für uns geht's nicht um FBA mit unserer Strategie, sondern eben um Eigenmarken. Also wir setzen auf eigene Marken, die wir für unsere Produkte kreieren oder schon haben. Und bringen dann solche Produkte auf Amazon an den Start. Da kannst du auch personalisierte Produkte, also ich sage so Babylätzchen zum Beispiel, wo der Name des Babys eingesteckt wird, Kaffeetassen, die mit deinem Namen versehen werden oder einem Spruch als Geschenk, also auch personalisierte Dinge hier sehr erfolgreich platzieren, auch Einzelstücke. Es gibt auch das Amazon Handmade-Programm, wo du auch als Kunsthandwerkerin, Kunsthandwerker präsent sein kannst. Die kannst du aber dann natürlich nicht sinnvoll mit FBA verschicken, sondern dann machst du FBM, also Fulfillment by Merchant durch den Händler, die Abwicklung durch den Händler. Du kriegst also die Bestellung, gravierst das Ganze, stickst das in das Lätzchen und verschickst es dann von dir aus. Also der Vertriebsweg ist nicht unser Erfolgsfaktor und der Fokus, sondern die eigene Marke.
Ja, genau. Das wäre auch die Grundidee, davon auszugehen, nicht, das heißt nicht, wenn ich richtig verstehe, nicht so sehr zu fragen, okay, was könnte ich denn jetzt auf Amazon verkaufen, sondern was könnte ich überhaupt Sinnvolles verkaufen, was jemand haben mag, und das dann eben auch über diesen Vertriebsweg Amazon an die Leute zu bringen.
Genau, Roman. Und der wesentliche Satzbestandteil, den du jetzt erwähnt hast, ist, verkaufen das, was jemand haben mag. Also für ganz verkürzt formuliert in einem Satz ist unsere Strategie, ist meine Herangehensweise, nicht zu schauen, was könnte ich denn verkaufen, Brainstorming zu machen, Sitzkreis zu bilden oder hier Produkte zu recherchieren, sondern wir sehen uns zuerst an, was wollen denn die Menschen auf Amazon kaufen? Und dann, wenn wir das, und das kann man mittlerweile hier sehr tief auch mit Software-Tools recherchieren, wenn wir da eine Antwort drauf haben, sehen wir uns diese Optionen an und überlegen dann, das ist dann die unternehmerische Entscheidung, ob jemand hier ein Produkt unter eigener Marke, unter seiner eigenen Marke, die er dann stärken und aufbauen kann, ob jemand ein Produkt hier an den Start bringt, von dem er im Vorfeld schon weiß, mit großer Sicherheit weiß, dass das Leute auf Amazon kaufen wollen. Und zwar auch wie viele, auch mit wie viel Umsatz er zu rechnen hat, mit wie viel Gewinn er zu rechnen hat. Und das ist eine Strategie, die, bin ja seit 1994, seit mir der erste Klient damals aus Hamburg übers Telefon reingeschneit ist, auch im Coaching von Unternehmerinnen und Unternehmern tätig, helfe denen im Prinzip aus Business-Bestseller heraus ein Experten-Business aufzubauen, weil eben viele, die was können, was wissen, ein Buch geschrieben haben und dann sich eben unternehmerisch entwickeln wollen oder umgekehrt hier drüber nachdenken und bei uns anrufen, ob sie nicht ein Buch schreiben sollen. Da kommt das Ganze her und da gilt komplett das Gleiche. Sehr, sehr viele machen sich wahnsinnig viel Gedanken über die Produktentwicklung, produzieren das Ganze, schreiben das dann das Buch oder entwickeln ein Produkt. Ich habe auch Erfinder, also echte Erfinder mit wirklichen Patenten bei mir in der Gruppe, die ganz tolle Produkte erfunden und entwickelt haben und auch produziert haben, aber trotzdem am Hungertuch nagen, weil dann, wenn das Produkt fertig ist, sie draufkommen, das will keiner kaufen oder nicht zu dem Preis oder sie können nicht erklären, was das Produkt leisten soll. Und dann denken sie sich, ja, blöd gelaufen, geht anderen auch so und die nächste Produktentwicklung beginnt wieder genauso. Also wir machen es genau umgekehrt. Wir zäumen das Pferd von hinten auf und ich sage, wir zäumen es von der richtigen Seite her auf. Wir fragen uns zuerst, was wollen denn die Menschen kaufen?
Das heißt, die super neuartigen, kreativen Produktideen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat, die ja schon sehr erfolgreich werden können, sind aber weniger geeignet, um sie im ersten Schritt über diesen Vertriebsweg an den Mann oder die Frau zu bringen.
Vollkommen richtig, aber nicht nur das, Roman, die sind überhaupt weniger geeignet für die allermeisten, weil, und da nehme ich mich nicht aus, bitte, damit es nicht falsch verstanden wird, es nicht so viele Genies draußen gibt, die was komplett Neues entwickelt haben. Und wenn du es entwickelt hast, dann musst du eben sehr, sehr aufpassen, so wie diese wirklich genialen Erfinder, die wir auch in unserer Gruppe haben, dass du eben damit nicht pleite gehst. Und sowieso, wie die Amerikaner ja sagen, sind ja die Pionierzeiten noch nicht so lange her bei denen. Die Pioniere laufen halt Gefahr, dass sie mit dem Gesicht im Dreck und mit dem Pfeilen im Rücken auf der Strecke bleiben. Das ist das große Problem von Pionieren. Ja. Und natürlich ist es super dann, wenn du was ganz was Neues hast oder den neuen iPod oder das iPhone erfindest. Aber wenn du halt nicht Apple bist und auch die Möglichkeiten und das Genie von Steve Jobs da mit dabei ist, dann ist es für jemand, der einen iPod oder ein iPhone erfindet, ganz schwer, das Ganze marktmäßig hier an den Start zu bringen. Und ich habe das in leidvoller Erfahrung ja selber miterlebt, damals vollkommen unwissend, wie ich dieses Wirtschaftsbuchmagazin gegründet habe, weil wir waren von Anfang an das größte deutschsprachige Wirtschaftsbuchmagazin, was ganz einfach war vom Startweg, weil wir nämlich das Einzige sind. Und jetzt über 30 Jahre später sind wir immer noch das Einzige. Und nicht deshalb, weil ich so genial das Ganze gemacht habe oder ich der Einzige wäre, der auf diese Idee gekommen bin, sondern schlichtweg deshalb, weil jemand, der auf diese Idee kommt und in der Lage ist, sowas umzusetzen, der findet hunderte Magazinideen, die lukrativer sind, als ein Wirtschaftsbuchmagazin zu machen. Deshalb sind wir das Einzige. Und dann ist es ganz schwer, ist vielleicht auch für die, die zuhören und sagen, Amazon ist vielleicht spannend, aber ist nichts für mich, weil das etwas ist oder was wirklich für jeden gilt, für jede Unternehmerin, für jeden Unternehmer. Wenn du der Einzige bist, ist es ganz, ganz schwer, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Bei unseren Buchzusammenfassungen, bei den Business Bestseller Summaries, haben wir sehr, sehr lange, seit den 90er Jahren schon, ganz, ganz starke Konkurrenten, so wie Get Abstract oder Blinkist in Berlin. Und ich sage jedem, wenn du starke Wettbewerber hast, sei jeden Tag froh, dass es die gibt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass es die gibt, weil die bereiten mit ihren Venture Capital Millionen den Markt auf, auch für uns. Und das ist das Wichtige, wenn du Wettbewerber hast, du kannst dich dann positionieren und differenzieren. Du kannst dann Marketing betreiben. Wenn du der Einzige bist, ist es ganz, ganz schwer.
Ja, stimmt, absolut, absolut. So, ganz nach dem Motto, more risk, more fun, aber das Risiko kann manchmal so hoch sein, dass du gar keinen Fun mehr hast am Ende. Also, diese Blue Ocean Strategie Buch, das
klar
ist. Klar. Die Grundidee lautet, such dir den blauen Ozean, setz dich da rein, da bist du der Einzige. Ja, schön. Ich fand die, aber eben mit dieser Kehrseite, ich fand eine Aussage von, ich glaube, Oliver Pott in seinem letzten Buch oder so ganz nett, wo er sagt, such dir, also Blue Ocean ist schlecht, such dir, also schlecht hat halt massive Nachteile. Wie hat er es formuliert? Such dir eine blaue Lagune in einem roten Ozean oder so. Fand ich eine ganz nette Metapher. So. Also dort Nische ja, aber schau, dass du Mitbewerber hast. Dann tust
ja.
Du
ja. Und du hast jetzt gerade noch einen ganz weiteren wesentlichen Punkt angesprochen, das Risiko, auch das Risiko des Testes. Durch diese Amazon-Optionen, die es heute gibt, kannst du mit sensationell wenig Budget in ganz, ganz kurzer Zeit einen enormen realen Markttest fahren, indem du hier ein Produkt auf Amazon an den Start bringst, wo du eben nicht wie vielleicht noch vor 15 Jahren, 20 Jahren, um in einen, ich sage einmal, weil mein Beispiel, an dem ich alles immer zeige, ist ein Grillhandschuh, um in den Grillhandschuhmarkt einzusteigen, du irgendwann einen Gewerbegrund warten musst, eine Halle aufstellen musst, Maschinen leasen musst, 60 oder 200 Mitarbeiter einstellen musst, um sowas als eigene Marke zu produzieren. Du kannst das halt in ganz, ganz kurzer Zeit mit ganz, ganz geringem Budget auf einem Marktplatz, wo 200 Millionen Käufer, Premium-Käufer täglich kaufen wollen und 300 Millionen geschätzte Kunden einkaufen wollen, das Ganze platzieren und testen. Also das ist sensationell.
Das ist sensationell, das ist cool. Mal konkreter, du sagst Amazon-Unternehmer, Gruppe, ja, Jahre Erfahrung jetzt mit Leuten, die diesen Vertriebsweg auch nutzen. Du hast schon erwähnt, Bandbreite von, was ist da drinnen? Was kann man da Umsatz machen von bis? Sag mal.
Also es gibt nach oben hin im Grunde genommen keine Grenze.
Also es gibt welche, die machen mit dieser Art von Betriebsweg Millionen auch im Jahr. Dutzende
Millionen. Selbst in unserer Gruppe auch 20 Millionen, auch 30 Millionen Jahresumsatz. Es gibt Händler auf Amazon, die neunstellige Umsätze erzielen. Die Skalierung, verkürzt formuliert, findet über die Produkte statt. Ja. Also nicht, dass die Produkte jetzt uferlos von der Nachfrage her gesteigert werden können. Da sind gewisse Grenzen eingebaut, je nach Produktkategorie, aber du kannst die Anzahl der Produkte erhöhen. Es ist also auch das sensationell im Vergleich zu früher. Du kannst theoretisch hier eine Grillhandschuhmarke an den Start bringen und wenn du Lust hast und natürlich auch das Budget, das darf man nicht vergessen, alles kostet auch Zeit, alles kostet auch Geld. Jedes Produkt muss zuerst einmal produziert, an den Start gebracht und eingeliefert werden. Das musst du in irgendeiner Weise vorfinanzieren. Auch das ein Punkt, der ganz stark dafür spricht, in Österreich oder der Europäischen Union zu starten, wo du eben vielleicht nicht gleich beim Start, aber sehr schnell in offener Rechnung hier produzieren kannst, sodass du ein längeres Zahlungsziel hast. Das ist auch etwas, was ganz, ganz viele vergessen, die immer nur auf den günstigeren Einkaufspreis schauen. Also das ist auch nur eine Stellschraube hier. Aber du kannst hier an ganz großen Rädern drehen und sowohl in den Küchen- und Haushaltsmarkt als auch in den Babymarkt, wenn du es willst, auch in den Sport- und Outdoor-Markt einsteigen, wenn du Lust und Laune dran hast. Und es gibt Mitglieder bei mir auch in der Gruppe bereits, also die Ältesten sind ja 2015 bei mir gestartet, da gibt es Mitglieder, die 5.000, 7.000 Produkte
haben. Wow, 5.000 bis 7.000 Produkte. Wenn du jetzt bei deinen Mitgliedern, wenn du jetzt die mal so vom geistigen Auge Revue passieren lässt, so vom Anfänger und Fortgeschrittenen, so wirf mal ein paar Zahlen an Umsätzen. Da fällt dir jetzt keine Namen, klar, aber da fällt dir jemand ein, so, der macht jetzt so viel im Monat, der macht so viel, einfach so, um ein Gefühl dafür zu kriegen.
Also die Bandbreite ist von 0 bis 28 Millionen.
Das heißt, ich weiß nicht von mir. Ja, weiß ich schon. Aber da gibt es welche, die machen, ich sag mal, 2.000 im Monat, gibt es welche, die machen 10.000 im Monat Umsatz und 20 und 50 und der andere wieder 15.
Es ist alles mit dabei. Also Roman, du kennst ja selber sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Motivationslage ist ja sehr individuell. Also ich habe Mitglieder bei mir in der Gruppe, die 20 Jahre lang im öffentlichen Dienst waren und einfach irgendwie sagen, mit 50 ist das schon alles gewesen. Ich würde gern da einmal was ausprobieren, da mal was ausprobieren, und die hier nebenbei so ein Standbein aufbauen, das wirklich unternehmerisch relevante Dimensionen in kurzer Zeit annehmen kann, ohne dass die ihren Beamtenjob kündigen oder den öffentlichen Dienst verlassen müssen. Ich habe alleinerziehende Mütter mit zwei Kleinkindern bei mir in der Gruppe, die sagen, ich bin am Limit, auch das Geld könnte ein bisschen mehr sein und ich muss mich nach der Decke strecken. Ich kann nicht einen Job noch annehmen, weil ich auf meine Kinder schauen möchte, aber ich kann mir da mal eine Stunde abzwacken, da mal 90 Minuten abzwacken und mir nebenbei sowas aufbauen. Und ich habe natürlich auch Vollblutunternehmer in der Gruppe, die im Grunde genommen schon zwei Vollzeitbeschäftigungen haben, aber die einfach immer was Neues anpacken wollen, was sie in Gang setzen wollen, was anrollen wollen, das dann anders strukturieren, auch über Mitarbeiter. Also kannst du sehr, sehr lang ohne Mitarbeiter machen. Und natürlich, wenn du ein 20, 30 Millionen Business hast, dann hast du auch angestellte Mitarbeiter sinnvollerweise. Und das ist aber auch nicht jedermanns Sache. Das will nicht jeder. Aber manche, die es wollen, die gehen dann diesen Weg.
Absolut. Für diejenigen, die sagen, ja, ich will da mal einsteigen, Stunden pro Woche Minimum, was braucht man so an, sagen wir, so viel Zeit sollte man dafür erübrigen? Vielleicht nach Anfangszeitaufwendungen, die am Anfang ein bisschen größer sind, ja, aber wenn es sich dann...
Roman, ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die für mich ganz schwer zu beantworten ist, die aber typischerweise, wenn wir ein bisschen drüber reden können, für die Teilnehmerin oder den Teilnehmer sehr leicht zu beantworten ist, und ich möchte es gern zweiteilen. Dieser Initialaufwand hängt davon ab, wie viel Vorwissen da ist. Und wie jemand arbeitet. Also ich meine, es gibt einfach, bitte auch da nicht falsch verstehen, ist ja kein Charakterfehler, aber es gibt Leute, die 3-4 Stunden auf Social Media rumhängen und Zeit verplempern, während andere in 2-3 Stunden mega Dinge in Gang setzen und weiterbringen. Also von dem, wie jemand persönlich arbeitet, hängt auch viel ab. Aber im Kern hängt der Initialaufwand davon ab, was du an Vorwissen hast. Ich habe Mitglieder bei mir in der Gruppe, die kommen aus einer Handelsdynastie in 4. Generation. Die haben alles, was es zum Thema Handel gibt, mit der Muttermilch eingesaugt. Aber halt von Amazon vielleicht noch keine Ahnung. Aber denen musst du ganz, ganz viel nicht erklären. Jemand, wie ich es gerade davor erwähnt habe, der seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst war, dort auch erfolgreich war, aber noch nie im Leben irgendwas unternehmerisch gemacht hat, der beginnt natürlich bei Null. Und da sage ich, ist auch nicht schlimm, weil es hat ja jede Unternehmerin, jeder Unternehmer bei Null begonnen. Es kommt ja keiner als Unternehmer auf die Welt. Aber dann musst du halt klar sein, dass du wirklich ganz von Nullweg beginnst und musst dir da mal ein gewisses Wissen aneignen. Und da sage ich, zweimal 90 Minuten in der Woche, wenn du wirklich das Handy ausschaltest, die Ablenkungen ausschaltest und dich damit beschäftigst, kriegst du mehr weiter, wie wenn du jeden Tag 20 Minuten irgendwo in meinem Videokurs und so, der das erläutert, ein bisschen reinschnupperst und dann wieder komplett draußen bist. Also mit 2x90 Minuten kannst du über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten absolut hier fit werden, um eine Vorstellung davon zu haben, was umfasst diese Strategie, was ist in diesem Business zu tun, was kommt auf mich zu und dann eine Entscheidung treffen. Mhm. Die zweite Geschichte ist, wie viel Zeit es braucht, um das Business am Laufen zu halten. Und das hängt natürlich ein bisschen von den Dimensionen ab. Und da kann ich mich, den zitiere ich meistens in dem Zusammenhang, wenn die Frage kommt, an den ersten Vortrag vom Stefan erinnern, den ich vorhin erwähnt habe, mit dem ich mittlerweile unsere Mastermind-Gruppe leite, der 2015 in unsere Gruppe gekommen ist und 9 Monate später bei unserem ersten Jahresmeeting, also wir treffen uns einmal im Jahr zu einer inzwischen mehrtägigen Konferenz, wo auch Referenten aus Deutschland, aus England oder aus China einfliegen, der bei unserem ersten Meeting damals 2016 einen Vortrag gehalten hat, wie ich mein Amazon Business, der Vortrag hat gelautet, wie ich mein Amazon Business mit 2.500 Euro Startkapital und Einkauf in Österreich in 9 Monaten auf über 118.000 Euro Umsatz skaliert habe. Und wenn wir da von Umsatzzahlen reden, reden wir immer von Monatsumsatz oder genau genommen von den letzten 30 Tagen. Also im 9. Monat hatte er über 118.000 Euro Monatsumsatz und er ist dann gefragt worden, aus den Teilnehmern, aus der Gruppe heraus, wie viel Zeit er braucht, um das am Laufen zu halten. Und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, er schätzt, wenn er es auf dem Niveau halten möchte, maximal 5 Stunden pro Woche. Natürlich, wie bei den meisten Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn man da mal Blut geleckt hat, wenn man mal gesehen hat, was dort geht, will man sich nicht auf die faule Haut legen. Also die meisten wollen nicht, zumindest nicht Monate oder dauerhaft irgendwo in der Sonne liegen, sondern die wollen aktiv werden, die wollen was machen, aber eben mit zeitlicher Freiheit, nicht unbedingt fremdbestimmt und so. Und deshalb hat sich natürlich auch der Stefan weiterentwickelt. Aber das ist absolut möglich, ein 6-stelliges Business hier mit, wenn es im Laufen ist, verkürzt formuliert, same procedures every year, so wie wir es jetzt hatten mit Dina for One immer zu Neujahr. Du beobachtest ein bisschen den Markt, aber solange dein Produkt läuft, jedes Produkt hat natürlich einen Lebenszyklus, kann sich deine Tätigkeit darauf reduzieren, deine Werbekampagnen zu beobachten, die Konkurrenz ein bisschen zu beobachten und rechtzeitig nachzubestellen, wenn dein Lagerbestand zur Neige geht.
Mhm. Ja, und wenn man sich anschaut, weil du Social Media erwähnt hast, auch wie viel ferngesehen wird, ich habe für eins meiner Bücher, das man recherchiert und es waren, glaube ich, 4 Stunden plus pro Tag, pro Person. Und sagen wir mal, geht sich das leicht aus, ohne auf Lebenswichtiges zu verzichten, wenn man das möchte?
Ganz leicht.
Eine, weil wir bezahlen sind, eine, ich weiß, das ist auch sehr dehnbar, aber so mal Idee zu kriegen, wenn jemand 100.000 Umsatz macht im Monat und das halbwegs betriebswirtschaftlich vernünftig und gesund betreibt, was bleibt über? Vor Steuern.
Ja, also es kommt ein bisschen auf die Kategorien, wie wettbewerbsintensiv die ist. Aber wir peilen jetzt schon vom Einstandspreis der Produkte 20-40% Marge an, aus Produktbezogen. Wenn du es jetzt auf den Umsatz bezogen siehst, 10-15% sollten es auf jeden Fall sein, wobei hier ja gerade in einem Handelsbusiness und auch in so einem Segment ja die Drehung der Produkte der größere Hebel ist. Und auch die Basis. Also verkürzt formuliert sind mir 10% von 100.000 lieber als 50% von 5.000.
Ja, ja.
Und vor allem, wenn sich das Ganze dann schnell dreht.
Ja. Und man muss dazu sagen, 10-15% Handelsbusiness ist enorm viel, weil der klassische Handel, Einzelhandel, stationär, das reden wir von zwischen 0 und ein paar wenigen zerquetschten Prozent. So 3, 4, 5 ist oft schon sensationell. Also das
sind ja, wenn du den Lebensmittelhandel anschaust, die sind die Margen natürlich sehr weit, aber genau die Drehung eben. Dafür eben in hohen Stückzahlen und Frequenzbringer für die Leute im Geschäft, die natürlich dann auch andere Sachen mitkaufen. Das ist ein bisschen eine andere Struktur.
Stimmt. Jetzt kennst du eine Menge Leute, die das Business gestartet haben. Was macht die, die erfolgreich sind? Was sind so die wichtigsten Punkte, um dabei erfolgreich zu werden? So?
Die sehe ich mittlerweile komplett unabhängig vom Geschäftsmodell seit 25 Jahren bei allen. Das ist das, was man neudeutsch Mindset nennt.
Mhm.
Einfach das Durchhalten, die Herangehensweise, auch das Umgehen mit Rückschlägen, wie du an die Dinge herangehst, wie du das Ganze bewertest. Sehr viele, vor allem die oder die eben noch keine unternehmerische Erfahrung haben, versuchen, das perfekte Produkt zu finden, investieren wahnsinnig viel Zeit, meiner Meinung nach verplempern wahnsinnig viel Zeit mit Recherche, mit Überlegungen, mit Fragen, die sich sowieso nie beantworten lassen, beziehungsweise erst dann, wenn du mit dem Produkt am Start bist, die wollen davor schon alles richtig machen, größtmögliche Sicherheit haben. Und mittlerweile in einer Zeit wie unserer und vor allem auch auf einem Marktplatz wie Amazon oder überhaupt dem Internet, wenn du da versuchst, auf Nummer sicher zu gehen, ist das Einzige, was sicher ist, dass du links und rechts überholt wirst.
Hm. Ja.
Und das ist was die wichtigste Eigenschaft hier, diese Unternehmereigenschaft, einfach zu sagen, okay, ich will da was machen, ich gehe es an, ich muss noch dieses lernen, noch jenes lernen, das Umgehen mit Unsicherheit, das Inkaufnehmen von Risiken, nicht Risiken, die dich umbringen oder blauäugig irgendwo dort reingehen, aber das Inkaufnehmen einer Unsicherheit, die du sowieso nicht herstellen kannst. Einfach das Umgehen mit unvollständigen Informationen. Und das ist in deinem Business, im Coaching-Bereich, das ist im Grunde genommen überall das Gleiche. Und wer das besser bewältigen kann als andere, der kommt schneller voran. Und nur aus dem heraus kann dann auch die Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen kommen, zu sagen, okay, ist nicht so aufgegangen, wie ich mir gedacht habe, wir probieren jetzt den nächsten Weg und so einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Wie wichtig ist das Produkt oder anders gefragt, gibt's Produktbereiche, Kategorien, wo Anfänger tendenziell die Finger davon lassen sollten?
Meiner Meinung nach nicht. Also ich sag, wenn du das an den Start bringen willst, dann qualifizier dich dafür, beschäftige dich damit. Natürlich gibt es Produkte, die in dem Sinn aufwendiger sind, auch risikoreicher sind. Also ich sage mal, alles, was auf den Körper geht, in den Körper geht, Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, dafür sind das Millionenmärkte. Und ich sage immer, wenn du dorthin willst, dann musst du dich halt schlau machen. Dann musst du dich halt kundig machen, auch vielleicht sehen, dass du dort in gewisser Weise in ein Haifischbecken springst, weil dort natürlich auch viele andere unterwegs sind. Aber ich bin nicht der, der sagt, da ist das Haifischbecken, da gibt es zwar die Millionen Chancen, die da vergraben sind, aber fang lieber mit der Knoblauchbeiße an, wenn jemand dorthin gehen will.
Ja, also idealerweise ist es, weil du sagst Haifischbecken und so, und idealerweise wäre ja die Kombination, jemand hat schon ein Business, was auch immer, zum Beispiel eine Ernährungsberaterin, gibt es ja viele. Klar, wenn ich das kombiniere mit, sagen wir, Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnlichem, wäre das natürlich perfekt, weil es alles auf ein Business und auf dasselbe Zielpublikum einzahlt, ne? Logischerweise.
Absolut, absolut. Also für viele ist das ein zweites Standbein, das perfekt zu ihrem Expertenbusiness passt, wo halt natürlich gibt es auch Auswege, die ich ja auch in meinen Coachings-Mitgliedern zeige, aber wo im Kern Zeit gegen Geld getauscht wird.
Stimmt.
Das ist im Amazon-Business nicht so.
Kann das? Passiert
die Skalierung über die Produkte und über Amazon. Also mein Zugang ist nicht, jemand davon abzuhalten, wenn er das möchte, dorthin zu gehen, egal wie groß der Wettbewerb ist. Es gibt bei uns so in Tirol ja den Spruch auch, die Spitze des Berges ist selten überfüllt. Also egal, wie viele in einem Markt drinnen sind, wenn du dorthin möchtest, dann ist immer noch Platz an der Spitze. Und das kommt vielleicht schon aus meiner Zeit, wie ich noch neben meiner Tätigkeit damals, ich habe ja als Student das Ganze gegründet, ich in der Hochschülerschaft bei den Juristen auch Studienanfänger beraten habe, die zum Teil mit ihren Eltern noch gekommen sind, nach dem Schulabschluss und gesagt haben, meine Tochter möchte gerne Rechtsanwältin werden, reden Sie das doch aus, weil wir haben gesehen, Innsbruck ist die Stadt mit den meisten Rechtsanwälten umgelegt auf die Bevölkerungszahl. Es war damals zu meinen Studienzeiten so, ist auch heute noch so. Und ich habe gesagt, da sind Sie ganz an der falschen Stelle, weil wieso sollte ich das Ihrer Tochter ausreden, wenn das der Wunsch Ihrer Tochter ist? Dann hat sie die besten Voraussetzungen, eine Spitzenrechtsanwältin zu werden und dann gibt es genügend Markt hier bei uns. Mhm. Und genauso halte ich es in dem Bereich. Wenn jemand sagt, er möchte gern sie da Coach werden oder dieses Produkt an den Start bringen, dann ist das die beste unternehmerische Voraussetzung, dass der ein Spitzenprodukt an den Start bringt oder ein Spitzencoach in dem Fall jetzt wird. Und dann würde ich das nie jemand ausreden. würde dem aber natürlich helfen, ein bisschen einzuschätzen, auf was er oder sie sich einlässt in dem Bereich. Und ganz generell, Roman, weil das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt, mittlerweile, jetzt muss ich überlegen, ob ich den Satz jetzt bei dir so im Podcast sage, weil er nicht ganz ohne Erläuterung verständlich ist, aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass der größte Irrtum im Amazon-Business ist, zu glauben, dass das Produkt entscheidend ist. Das glauben nämlich viele, die suchen das perfekte Produkt. Und bitte, man müsste ein bisschen weiter ausholen, das werde ich jetzt nicht machen, um da deine Zuhörer nicht zu langweilen. Aber das bedeutet nicht, dass die wichtige Botschaft, das bedeutet nicht, dass das Produkt egal ist, dass man also mit Marketing jeden Müll an den Start bringen kann. Du brauchst ein wettbewerbsfähiges Produkt, du brauchst ein im Idealfall herausragendes, auch überlegenes Produkt, aber das allein reicht nicht aus. Und das ist ja das, was eben gerade diese Erfinder auch bei mir in der Gruppe so schmerzhaft am eigenen Leib und Geldbeutel erfahren müssen. Die haben nämlich überlegene Produkte, einzigartige Produkte. Und trotzdem schaffen sie es nicht, die an den Start zu bringen. Die Welt ist voll von überlegenen Produkten, auch gerade in deinem Segment, von Coaches, von Expertinnen, von Experten, die viel wissen, viel können, dreimal mehr Ausbildungen haben als andere, 10 Jahre mehr Praxis haben als andere und trotzdem vergleichsweise wenig verdienen oder wenn sie viel verdienen, in einem Hamsterrad drinnen stecken und sich wundern, wie es sein kann, dass ihre Mitbewerber, denen sie vielleicht noch im Studium oder in der Postgraduate-Ausbildung weiterhelfen mussten bei der Prüfung, wie die Golf spielen gehen können oder mehr am Konto haben als sie. Deshalb ist Wissen, Können, auch das Produkt Voraussetzung, die Eintrittskarte, aber nicht ausreichend.
Ja. Das heißt, um das Produktthema abzurunden, bin ganz bei dir, wenn es ein Markt ist, haben wir jetzt erst schon ein bisschen angesprochen, wenn es ein Markt ist, wo ich sage, wo es einige bis auch viele Mitbewerber gibt, würde ich mir da weniger Sorgen machen, als wenn es einer ist, wo es keine gibt oder auch, wo es vielleicht nur einen gibt, der aber so extrem dominant ist, aus welchen Gründen auch immer, weil, keine Ahnung, Patent oder sowas, das sind die heikleren Situationen aus meiner Sicht. Wenn es mehrere gibt, bis viele gibt, dann kann man sich immer ein Stück vom Markt holen. So.
Vollkommen richtig, Roman. Und? Wenn du siehst, dass hier mehrere erfolgreich verkaufen, dann weißt du, dass da Geld zu verdienen ist, dass du da wirtschaftlich erfolgreich sein kannst, weil auch auf Amazon gibt es ganz, ganz wenige, die bewusst wollen oder sich leisten können, jeden Monat Geld zu verlieren.
Ja, das wäre dann Hobby. Genau. So, jetzt haben wir schon vieles abgedeckt. Das Produkt, übrigens dazu vielleicht noch, was mir gerade einfällt. Lehrer von mir hat mal gesagt, passt gut dazu, Erfolg ist Leistung mal Kommunikation zum Quadrat. Die Leistung ist schon, sprich Leistung/Produkt ist schon wichtig, aber das Wichtigere ist, was du draus machst. Nicht der beste Koch ist der am meisten Geld verdient als Koch. Nicht der beste Sportmediziner ist der, den jeder kennt und so weiter und so fort. Ist halt so.
Absolut, absolut. Wobei du jetzt gerade unlängst, also ich verfolge auch sehr intensiv, was du alles machst, mal in einem Facebook-Post zur Frage gestellt hast, ob denn wirklich jeder skalieren will. Oder muss, ob da das Heil drinnen liegt. Und da habe ich dir ja voll zugestimmt, wenn du dich erinnerst. Und das ist auch bei vielen bei uns in der Gruppe so. Also ich habe auch Mitglieder, die, auch wenn sie sehen, dass andere in Millionenbereiche vorstoßen, das einfach nicht wollen. Die haben, also ich habe ja auch sehr viele, die wirklich das, was manche so als Herzensbusiness bezeichnen. Also die machen etwas, was sie wirklich lieben, wo sie eine Berufung drinnen verspüren, wo sie auch bewusst Zeit gegen Geld tauschen. Das ist ja nichts per se Schlechtes, ganz im Gegenteil. Aber die halt sehr unsichere, sehr schwankende Einkünfte haben, auch sehr schnell an eine gewisse Einkommensgrenze einfach stoßen, die da eingebaut ist. Und die sagen, okay, so ein Amazon-Business, da ist zwar nicht mein Herzblut dahinter, aber ich habe eine schöne Produktidee, wo ich Menschen Freude machen kann, wo ich stolz drauf bin, das an den Start zu bringen. Ich habe hier eine zweite Säule, die mir ein gewisses planbareres Einkommen ermöglicht, dass, wenn ich es einmal aufgesetzt habe, auch wenn das fremd ist, relativ konstant laufen kann. Und damit ist gut.
Genau. Genau. Absolut. Weil letztlich geht es ja im Leben, auch im Geschäftsleben, gar nicht mal darum, erfolgreich zu sein. Das ist ja auch nur wieder ein Zwischenziel, sondern aus meiner Sicht geht es darum, glücklich zu sein. Punkt. Und wenn der Erfolg zum Glück führt, schön. Und wenn dich was anderes zum Glück bringt, genauso schön. Ja, muss jeder selber entscheiden. Ich glaube, es ist eine Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Jetzt nicht nur, was Amazon angeht, sondern so ganz grundsätzlich.
Ja. Ja.
Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen jetzt, um so einen ersten Überblick zu geben?
Du weißt, ich kann über diese Sachen
ja, Stunden reden. Wir könnten auch 10 Folgen machen jetzt von dem Podcast, ja. Also mal von den Wichtigen, wie man das Produkt, wir haben dieses Grundmodell beschrieben, wir haben Möglichkeiten ein bisschen evaluiert, was kann, wir haben das zeitliche Komponente abgedeckt, Erfolgsfaktoren.
Also vielleicht als Botschaft, was auch da die Klammer dazu ist, auch zu den Produkten zur Produktauswahl. Auch in einem E-Commerce oder Online-Business in dem Zusammenhang. Es ist letztendlich auch bei dem, was wir hier machen, ein ganz klassisches, bodenständiges Handelsgeschäft. Ein im Grunde genommen sehr simples Geschäftsmodell, das sich, auch wenn es über das Internet von überall auf der Welt aufbaubar und steuerbar ist, aber dass ich hier ganz klassisch und bodenständig mit physischen Produkten in einer Transaktion zwischen Menschen abspielt. Also auch am Ende sitzt eine Käuferin, ein Käufer, der dein Produkt kauft, das zugestellt bekommt, auspackt, anwendet, verwendet, verbraucht. Also es ist ein Business, das mit Menschen beschäftigt. Und was wir vielleicht jetzt, wenn du eben so fragst, vielleicht noch nicht so herausgearbeitet haben, ist eben unsere Eigenmarkenstrategie. Mhm. Dass wir eben hier Produkte mit unserer eigenen Marke an den Start bringen, die eben dann auch einen Wert darstellt. Also dieses Geschäftsmodell habe ich deshalb vor allem dann mit Vollgas betrieben, wie ich erkannt habe, dass das ein fast perfektes 4S-Geschäftsmodell ist, was für mich seit 20 Jahren der Fokus ist, mit dem ich mir Geschäftschancen, über die ich stolpere oder die an mich herangetragen werde, anschaue. Sehr verkürzt formuliert, diese 4S stehen für simpel, schnell, skalierbar und systemisierbar. Wenn du sowas einmal gefunden hast, dann bist du auf Gold gestoßen. Da gibt es nicht viele 4S-Geschäftsmodelle auf der Welt. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber nur ein Stichwort, wenn sich das jemand nicht vorstellen kann, denken Sie an McDonald's. McDonald's ist so ein 4S-Geschäftsmodell, simpel, schnell, systemisierbar und skalierbar. Und wenn man ein Geschäftsmodell hat, das diese 4S ausgeprägt hat, und je besser ein Geschäftsmodell diese 4S ausgeprägt hat, umso besser kommt ein fünftes S dazu, das steht für sellable, also für verkaufbar. Und damit hat man etwas, wenn man etwas Verkaufbares hier hat, etwas, was nicht nur Einkommen generiert, sondern was Vermögen darstellt. Und dieser Vermögenswert, der ist sehr häufig auch bei sehr erfolgreichen Expertenbusinesses ganz schwach ausgeprägt, weil eben bei einem Expertenbusiness der Wert in der Person oder der Persönlichkeit der Expertin oder des Experten liegt, neben dem ganzen Zeit-gegen-Geld-Geschäftsmodell. Und es ist ganz schwierig, den dann zu übertragen, geschweige denn zu verkaufen. Und das sieht man bei jeder Ärztin, bei jedem Arzt, wenn die auf Urlaub gehen wollen, müssen auch die Ordinationshilfen auf Urlaub gehen. Und wenn ein Schmerzpatient jemand was braucht, macht den Honorarumsatz die Urlaubsvertretung. Absolut. Das ist ein wesentlicher Unterschied im Amazon-Business. Und eben diese eigene Marke, die dann diesen Wert darstellt, das ist im Grunde genommen eben unser Zugang, unser Fokus und nicht das FBA, mit dem wir das ausliefern, weil auch die große Masse der Verkäufer auf Amazon, diese 2 Millionen, über 2 Millionen, sicher jetzt schon, damals 1,9 Millionen aus dem 2021er Aktionärsbrief, die große Masse dieser Verkäufer verkauft nicht ihre eigene Marke, sondern die machen das, was im Handel, auch im stationären Handel der Normalfall ist, die verkaufen Produkte, die der Händler nebenan oder vis-à-vis über die Straße auch verkaufen. Das neue iPhone jetzt 15 Pro oder so, wenn du das kaufen möchtest, kannst du zum T-Mobile Shop gehen, zu O2, zu Vodafone oder wo auch immer. Alle diese konkurrieren im Verkauf dieses selben iPhones. Das ist der wesentliche Unterschied.
Was natürlich schwierig ist, weil dann bist du sehr austauschbar und letztlich geht's dann immer mehr um den Preis, wenn du eins zu eins das Gleiche hast, so gesagt. Eigenmarkenstrategie, super Sache. Und ja, das mit dem Expertenbusiness ist so. Weiß ich von mir selber. Ein guter Teil von dem, was ich so mache, ist nicht verkaufbar. Irgendwann, wenn ich mal nicht mehr mag oder kann oder wie auch immer, hoffentlich noch lange hin, kann ich den Laden mal zusperren und ja, im besseren Fall kann ich den einen oder anderen Kunden übergeben an jemanden.
Ja, aber du bist ja noch jung, aber du kannst langsam drüber nachdenken, was hier verkaufbar ist und wie du es anstellen müsstest, dass es verkaufbar wird. Ja, absolut. Ja, weil auch, ich sage mal, Walt Disney ist auch schon länger verstorben, aber Disney ist eine Milliardenmarke.
Ja, stimmt. Ein paar haben es ja auch im Expertenbusiness geschafft, das zu übergeben und zu verkaufen sogar. In Österreich ein prominentes Beispiel, was ich immer wieder interessant finde, Hartlauer. Da gab es für die deutschen Zuhörer österreichische Elektronik-Fachgeschäftkette mit 100 oder mehr Standorten wahrscheinlich, gab es einen Senior, der hat das als Expertenbusiness betrieben. Also wirklich eher immer im Fernsehen gewesen, auf den Plakaten, überall der Franz Josef Hartlauer. Hast du auch gedacht, naja, was, wenn es den mal nicht mehr gibt, wie dann? Der ist vom Stuhl gekippt, glaube ich, Herzinfarkt oder so, vor ein paar Jahren. Der Junior, das ist einer der seltenen Fälle aus meiner Sicht, der Junior ist exakt in die Fußstapfen gestiegen, schaut dem auch ähnlich und ist einfach, dann war halt ein jüngeres Gesicht auf den Plakaten und so. Aber ist eher die Ausnahme, Handelsgeschäft, so expertenbezogen und findet man eher in Amerika normalerweise. Und dann noch übergeben an die nächste Generation ohne Friktion. Ja, speziell. Aber schön. Gut. Super. Das heißt, wenn jetzt jemand sich denkt, spannend, so habe ich das noch gar nicht gesehen, interessiert mich, wo kann er wie Näheres erfahren?
Also der Link, den du davor erwähnt hast, den wir bei den Shownotes posten, führt zu einem Webinar, einem Online-Seminar mit mir, wo wir wirklich im Detail uns dieses Geschäftsmodell anschauen. Und ich sage, wer nur dieses Webinar überlebt, kommt in unsere Gruppe. Also es gibt einfach ein gewisses Fundament, dass man sich einmal damit beschäftigen kann, auch mit der Möglichkeit, mir dann Fragen dazu zu stellen, das wirklich zu vertiefen, um dann eine Entscheidung treffen zu können, ob Sinn macht. Mittlerweile, wie wir es davor gesagt haben, gibt's hunderte Quellen, wo man einmal googeln kann drüber und sich da mal ein bisschen reinhören kann von anderen, von mir nicht. Also mein Interesse ist da nicht als Guru, Coach oder sonst was oder YouTube-Star irgendwo zu erscheinen. Man muss schon ein bisschen tief graben, um überhaupt auf mich zu kommen. Das Problem dabei ist halt immer, wenn man selber von den Dingen keine Ahnung hat, ist es wie überall so ganz schwer, das, was man hier googelt oder findet, dann einordnen zu können. Und es wird halt dort auch sehr viel Falschwissen verbreitet. Wenn du keine Ahnung hast, ist es ganz schwierig, das zu unterscheiden von kompetentem Wissen, das du mitnimmst. Und das, was ich eben immer so am schlimmsten finde, was die große Mehrheit dieser Quellen auszeichnet, ist dieses gefährliche Halbwissen. Das ist nicht im Kern falsch jetzt so per se, aber es ist halt vielleicht für diese Situation zu diesem Zeitpunkt und für den gelagerten Fall hier zutreffend gewesen, was aber heute für deine Situation und deinen Fall genau das Gegenteil bedeuten kann. Und das, die Spreu vom Weizen zu trennen, ist halt schwer, wenn man von den Dingen selber keine Ahnung hat.
Definitiv, definitiv. Aber es haben die Zuhörer, Zuhörerinnen ja dich schon, eine Stunde haben wir schon fast, Wahnsinn, kennengelernt. Ich hätte dich ja auch nicht eingeladen, wenn ich nicht voll Herzens sagen würde, ja, der Alex Krunitsch, der kennt sich da gut aus und ist the man to go to, wenn man mehr darüber erfahren will. Das heißt, klickt den Link, schaut euch, hört euch das an, wenn es euch interessiert und ja, denkt darüber nach, wie ihr euer Business stabilisieren könnt, wie ihr es vielleicht sogar sellable machen könnt irgendwann oder auch wie ihr euch ein zweites, drittes Standbein schaffen könnt, in welchen Bereichen auch immer. Alex, es war mir ein Fest, heute eine Stunde mit dir quatschen zu können.
Danke für die Einladung.
Danke für deine Zeit. Ich hoffe nicht, sondern ich bin überzeugt, dass es für die, die vor allem auch bis zum Schluss dabei geblieben sind, extrem spannend war, sonst wärt ihr ja nicht zum Schluss dabei, noch dabei geblieben, habe ich euch erwischt, wieder mal. Es ist schön, dass ihr da wart, schön, dass du da warst und Ich freue mich, wenn ich euch nächstes Mal wieder sehe, hätte ich jetzt was gesagt, was Blödsinn ist, wenn ihr mich nächstes Mal wieder hört, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.
Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.